Ja, ich freue mich auch, dass ich heute Morgen hier sein darf, um euch mit der Predigt zu dienen. Ich möchte ganz kurz auf eine Sache hinweisen. Meinen Namen kennt ihr ja schon. Ich kann mich an einmal erinnern. Es kann aber auch sein, dass ich schon zweimal hier war. Ich bin der Henry. Ich bin bei uns im Bibelcenter angestellt für Neues Testament. Ich bin verheiratet und meine Frau und ich dürfen eine Tochter haben. Die ist jetzt ein bisschen über anderthalb, also in ein Alter, das uns sehr, sehr viel Freude macht, ist ein kleiner Sonnenschein, da freuen wir uns sehr drüber. Ich habe hinten auch Gebetskarten von uns, nur ist die Karte so alt, wir bräuchten mal ein neues Foto, da ist unsere kleine Tochter noch nicht drauf, aber ihr dürft trotzdem für uns beten und wer den Namen meiner Tochter will, den kann ich gerne auch nochmal da drauf schreiben. Also wir würden uns freuen, wenn ihr auch mit im Gebet an uns denkt. Ich habe einen Zeitschriftenständer von uns mit und ganz druckfrisch, könnte man fast sagen. Also erst vor kurzem bei uns im Bibelcenter angekommen und das ist noch gar nicht bei den Empfängern, diejenigen, die unsere Zeitschrift beziehen im Abo. Unsere Zeitschrift, Wir leben, lieben Bibel, die aktuell. Und dieses Mal haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar reflektieren, nimm dir Zeit zum Nachdenken. Und das haben wir nicht einfach aus der Luft gegriffen, das Thema, sondern für uns im Bibelcenter ist dieses Jahr ganz besonders. Wir feiern nämlich 70-jähriges Jubiläum. Seit 70 Jahren gibt es die Bibelschule, zunächst Bibelschule Hagen und jetzt eben Bibelschule Breckerfeld. Und da haben wir gedacht, okay, was passt dazu, wenn man ein 70-jähriges Jubiläum hat? Es passt dazu, zurückzublicken, aber eben auch nach vorne zu blicken, weil wir möchten nicht nur zurückschauen, was war alles und so die Blickrichtung haben, ja, damals war es schön und heute ist alles blöd, wäre für mich auch ein bisschen doof, weil dann ist man so depressiv, was die Zukunft angeht, sondern nee, wir wollen zurück und nach vorne blicken. Wir wollen schauen, okay, ja, was war, was sagt unsere Geschichte, aber eben auch nach vorne schauen, was kommt noch, worauf freuen wir uns, was haben wir für Ziele, was heißt denn eigentlich zurückblicken, was muss vielleicht raus, was hat man so angesammelt über die Jahre, was eigentlich raus muss, auch im eigenen Leben, da gibt es einen Artikel zu Ausmisten, biblisches Ausmisten, was heißt das eigentlich, was muss man ab und zu auch mal aus dem Leben rausschmeißen, weil es da einfach nicht mehr hingehört und weil es Ballast ist, der uns hemmt, aber eben auch, was gibt Schönes und eine ganz besondere Sache ist eben auch ein Interview mit unserem Schulleiter Johannes Vogel, seine Eltern haben ja das Werk gegründet. Und deswegen ist es für ihn dieses 70. Jahr auch sehr besonders, weil das ist ein Teil seiner Lebensgeschichte. Er hat die meiste Zeit mit dem Bibelcenter verbracht. Ich glaube, er müsste 10 oder 11 gewesen sein, als die Bibelschule gegründet wurde. Deswegen 70-jähriges Jubiläum ist auch für ihn was... Nee, Quatsch, er war noch gar nicht geboren. Ich habe mich vertan, er ist erst 60. Also er war noch gar nicht geboren. Das heißt, sein Leben ist mit dem Bibelcenter verknüpft. Und deswegen ist es ganz spannend, wenn er darüber berichtet, was war eigentlich in dieser Zeit. Und meine Frau darf so die Veranstaltung organisieren, unser Jubiläum, auch herzliche Einladung. Das findet im September statt. Wer da gerne mit dabei sein möchte, das werden besondere Tage, wo nicht nur wir als Bibelcenter im Fokus stehen, sondern natürlich, wir möchten Gott die Ehre geben und auch die Bibel ins Zentrum stellen. Und meine Frau durfte da ein bisschen mit ihm so über die Moderation sprechen, weil es einen besonderen Abend geben wird, wo er auch was zu sagt. Und sie sagte, ja, er wurde richtig emotional. Ich bin noch nicht so lange mit dabei. Ich gehe dieses Jahr im Sommer, sind es 10 Jahre, wo ich im Bibelcenter bin, 7 Jahre als Mitarbeiter und dann 3 Jahre als Schüler. Das ist vergleichsweise kurz, wenn man auf 70 Jahre Bibelcenter zurückblickt. Und für ihn ist das was ganz anderes. Er ist da ganz anders mit involviert. Also das wird was ganz Besonderes auch für ihn, wenn er zurückschaut auf die Geschichte, die auch so eng eben seine Familiengeschichte ist. Also herzliche Einladung zum einen zum 70-Jährigen und nehmt gerne auch Zeitschriften mit, die sind alle kostenlos, also könnt ihr euch gerne mit bedienen. Wir möchten heute Morgen über ein Thema nachdenken und wir haben den Bibelvers schon gehört, um den es heute gehen soll. Und ich habe das Thema dieser Predigt mal genannt, Fokus aufs Zentrum. Und ich habe mal gehört, jemand hat eine Predigt darüber gehalten, über diesen Spruch, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Also es geht um die Hauptsache und der hat eine ganze Predigt darüber gehalten, über die Hauptsache. Er hat aber nie gesagt, was die Hauptsache eigentlich ist. Also am Ende weiß man, die Hauptsache ist wichtig, aber wenn man nicht weiß, was die Hauptsache ist, dann weiß man am Ende trotzdem nicht, wonach soll man eigentlich sein Leben ausrichten. Worum geht's eigentlich in unserem Leben? Und heute möchten wir uns eben damit mit dieser Frage beschäftigen, was soll uns eigentlich täglich bestimmen? Und ich habe dieses Thema gar nicht bewusst deswegen ausgewählt, aber ich finde, gerade jetzt merkt man ja, was viele Menschen bestimmt, ist im Moment der Fußball. So, also wir haben gerade WM und wir haben auch einen Nachbarn, der Jesus leider noch nicht kennt, aber mit dem haben wir Kontakt bekommen in den letzten Wochen, und da war ich dann auch gestern, habe gesagt, okay, das ist ein guter Anlass, um einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben, weil er viel alleine ist, und wir haben zusammen Fußball geguckt, und ja, man merkt, was ihn bestimmt und was viel Zeit in seinem Leben in Anspruch nimmt, ist eben einfach der Fernseher. Im Moment eben guckt er viel Fußball oder eben auch andere Sachen. Da merkt man, ja, das ist so das Zentrum von seinem Leben im Moment, weil er leider, muss man sagen, nicht viel anderes hat. So Menschen, wenn er Besuch bekommt, das ist ganz wichtig für ihn. Wenn Menschen sich Zeit für ihn nehmen, das schätzt er sehr, aber ansonsten ist er eben leider viel alleine, ist viel einsam, aber er versucht sich dann irgendwie zu helfen. Also wir alle haben irgendein Zentrum, und es ist traurig, wenn Menschen ihr Zentrum verlieren. Denn wenn jemand kein Zentrum mehr hat, wenn jemand keine Ausrichtung für sein Leben mehr hat, dann heißt das, man ist ziellos. Man hat keinen Grund mehr, für den man lebt. Und manchmal führt das dann eben auch dazu, dass Menschen sagen, ich möchte gar nicht mehr leben. Weil ich habe keinen Lebenssinn mehr, ich habe kein Zentrum mehr, ich bin nicht mehr ausgerichtet auf eine bestimmte Sache. Und wenn wir uns damit beschäftigen, Fokus aufs Zentrum oder Leben im Zentrum, wenn das unser Thema ist, dann müssen wir uns erstmal fragen, was ist überhaupt eigentlich der richtige Fokus? Und das ist das Erste, worüber ich nachdenken möchte. Was ist eigentlich der richtige Fokus in unserem Leben? Weil der Fokus, den wir haben, der bestimmt unsere Ausrichtung, der bestimmt, wie wir unser Leben leben. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wenn wir in die Astronomie hineinschauen, nicht die Astrologie, sondern die Astronomie. Da galt für viele Jahrhunderte, hat man angenommen, die Erde ist das Zentrum unseres Universums. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, heute lächeln, oder ich habe immer so ein bisschen über dieses System gelächelt, man nennt das Ganze das geozentrische Weltbild, also die Erde ist der Mittelpunkt des Universums, und heute wissen wir, das ist Quatsch, dieses System, das Universum dreht sich nicht um die Erde, noch nicht mal unser Sonnensystem dreht sich um die Erde, sondern eben um die Sonne. Aber dieses Weltbild, das geozentrische Weltbild, das war viel besser, als man eigentlich gedacht hat. Oder zumindest als ich lange Zeit gedacht habe. Dieses Weltbild erlaubte nämlich, dass man sehr verlässlich vorhersagen konnte, wann ist welcher Planet wo. Man konnte vorhersagen, wann gibt es eine Sonnenfinsternis, wann gibt es eine Mondfinsternis, und man konnte auch einen Kalender danach ausrichten. Also es waren viele Dinge unter diesem Weltsystem möglich. Es hat Fortschritt bis zu einem gewissen Punkt möglich gemacht, dieses Weltsystem. Also es war ein System, was begrenzt funktioniert hat. Aber irgendwann kamen dann neue wissenschaftliche Erkenntnisse, irgendwann kam dann eine neue Theorie, neue Beobachtungen dazu, und man musste immer weiter anpassen. Man musste immer weiter an diesem System schrauben, immer weiter dran feilen, und dann gab es noch eine Erklärung, und man musste ständig nachjustieren, und irgendwann unter diesen Anpassungen ist das System irgendwann zusammengebrochen. Man hat irgendwann gemerkt, okay, wir müssen anerkennen, das System ist einfach falsch. Und ich dachte, das ist so ein guter Vergleich eigentlich für das, wie viele Menschen leben. Viele Menschen, da könnte man sagen, die haben nicht nur ein geozentrisches Weltbild, sondern sie haben ein egozentrisches Weltbild. Also sie selbst, das Ego, ihr eigenes Ego, das Ich, das steht im Mittelpunkt ihres Universums. Sie denken, die ganze Welt dreht sich eigentlich um sie. Und selbst wenn sie sagen würden, nee, das ist natürlich nicht so, aber sie leben ihr Leben so. Also sie leben ihr Leben so, dass ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Gefühle, ihre Ansichten, das ist so das Zentrum ihrer Wirklichkeit. Alles wird von dem eigenen Standpunkt aus betrachtet, und nur was mir dient, was meinen Bedürfnissen, meinen Gefühlen, meinen Ansichten, was mit dem übereinstimmt, nur das ist wirklich die Wahrheit, nur das ist gut. Und so leben sie ihr Leben. Und wir müssen sagen, so von außen gesehen, hat dieses System begrenzten Erfolg. Also ich finde es immer wieder faszinierend und traurig zugleich zu sehen, dass Menschen, die egoistisch sind, dass sie sich an vielen Stellen durchsetzen. Also es gab ein Beispiel, da ging es um begrenzte Plätze bei einer Veranstaltung, Und da gab es welche, die fand ich sehr dreist. Die waren eigentlich, es gab für diese Veranstaltung eine Warteliste und die waren eigentlich sehr weit unten auf der Warteliste. Aber die waren so dreist, dass sie einfach zum Veranstalter hin sind und nachgefragt haben und gesagt haben, ja, können wir nicht doch und so. Und plötzlich waren die bei der Veranstaltung dabei. Obwohl sie eigentlich von der Gerechtigkeit her sich viel später angemeldet haben, also eigentlich hätten sie gar nicht dabei sein dürfen, aber sie haben eben die Dreistigkeit besessen, nachzufragen und das irgendwie sehr gut zu machen, und dann waren sie dabei. Und da dachte ich so, ja gut, die sind egoistisch gewesen. Die haben nicht gesagt, okay, ich lasse denen, die rechtmäßig vor mir sind, den Vortritt, sondern nee, es geht um mich, es geht um meine Bedürfnisse, ich will dabei sein, also setze ich alle Hebel, die mir zur Verfügung stehen, in Bewegung, damit ich dabei bin. Und es hat funktioniert. Die waren am Ende mit dabei. Also, wenn wir auf unsere Welt schauen, in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann muss man leider sagen, ja, zumindest ist das so mein Eindruck, dass diejenigen, die die besten Ellenbogen haben, diejenigen, die ihre eigenen Interessen gut vertreten können, dass die am Ende oft gewinnen. Dass man sagen muss, ja, die kommen durchs Leben. Und man kann das Ganze dann so richtig schön positiv formulieren. Man sagt einfach, ja, das ist ein Mensch, der hat gelernt, seine eigenen Interessen zu vertreten. Oder das ist ein Mensch, der hat gelernt, sich durchzusetzen. Ja, was heißt das? Das ist einfach ein Egoist, der gelernt hat, seinen Willen durchzusetzen und seinen Kopf mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und alle anderen kuschen. So, das ist eigentlich so schöne, schöne Umschreibungen für das, was da eigentlich gesagt wird. Es ist nichts dagegen einzuwenden, auch mal für sein Recht einzustehen und auch seine Interessen zu vertreten in einem guten, gesunden Maße. Das will ich hier gar nicht schlecht reden, aber ich rede hier wirklich von Menschen, die nur auf sich selbst bedacht sind und versuchen, mit allen Möglichkeiten ihren eigenen Willen durchzusetzen. Ich finde interessant, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wenn man so sich das anschaut und sagen muss, okay, egozentrisch zu leben, auf sich selbst so fixiert zu leben, das hat begrenzten Erfolg, wieso sollten wir es dann nicht tun? Das ist doch eine legitime Frage, dass man einfach sagt, okay, wieso sollten wir dann nicht so leben, wenn wir doch erfolgreich sein wollen, wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Die Bibel sagt dazu, sie gibt uns eine Aufforderung, und das ist der erste Teil eben von 1. Korinther 10, Vers 31, die Bibel sagt uns, was soll eigentlich unser Fokus sein? 1. Korinther 10, Vers 31, und das biblische Weltsystem könnte man deozentrisch nennen, Deo von Gott, also es soll gottzentriert sein. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist die Aufforderung, die Paulus an die Korinther gibt, und die gleiche Aufforderung gilt auch uns. Egal, was wir tun, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Tut alles zur Ehre Gottes. Was sagt dieser Bibelvers über unser Weltsystem? Unser Weltsystem sollte deozentrisch sein, sollte gottzentriert sein. Es sagt damit umgekehrt, wir sind nicht das Zentrum unseres Lebens und wir sind auch nicht das Zentrum dieser Welt. Die Bibel fordert uns dazu auf, dass nicht wir den Fokus auf uns legen, nicht auf unsere eigene Ehre, nicht auf das, was in erster Linie uns gut tut, sondern die Bibel fordert uns erstmal dazu auf, zu sagen, Gott, du bist das Zentrum. Du bist das Zentrum dieses Universums, weil du der Schöpfer bist, und du bist auch das Zentrum meines Lebens. Ich möchte nicht so leben, dass es mir in erster Linie gut geht, sondern ich möchte so leben, dass du geehrt wirst. Ich möchte so denken, ich möchte so fühlen, ich möchte so reden, ich möchte aber auch so handeln, dass es dir Freude macht. Was heißt es, ein Leben zu führen, was Gott Ehre bereitet? Das heißt, so zu denken, zu fühlen, zu handeln und zu reden, dass Gott Freude daran hat. So könnte man das mal einfach ausdrücken. Also bei allem, was wir tun, Gott im Fokus zu haben. Auf ihn hin ausgerichtet zu sein. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum sollten wir Gott im Fokus haben? Warum sollten wir nicht egozentrisch leben, wenn es doch funktioniert? Wieso sollten wir diesen Lebensstil aufgeben? Und das ist ja eine legitime Frage. Oft kann man ja einfach fragen, okay, was bringt mir das eigentlich? Ich meine, das ist jetzt wieder egozentrisch, aber diese Frage sich zu stellen, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet das eigentlich, was hier steht? Und ist das wirklich die Wahrheit? Weil eigentlich widerstrebt es uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir widerstrebt das, meinen natürlichen Menschen widerstrebt das, weil mein natürlicher Mensch sagt ja eigentlich, okay, was bringt mir das? Wir sind natürlicherweise eigentlich auf uns selbst ausgerichtet, auf uns selbst zentriert, das ist so das natürliche Denken, aber wieso sagt die Bibel hier was vollkommen anderes? Ich möchte drei Gründe anführen, wieso es sich lohnt, zu Gottes Ehre zu leben. Das erste ist, Gott zu ehren ist die Erfüllung unserer Bestimmung. Das ist der Grund, wieso wir geschaffen wurden. Wenn ich jetzt hier mein Smartphone nehme und wenn ich mein Smartphone nehme und damit einen Nagel in die Wand schlage, dann könnte das passieren, das ist je nach Härte der Wand, bei uns in der Decke, bei uns in der Wohnung haben wir eine Decke, die ist Beton, also damit kann ich das versuchen, ich werde nicht weit kommen. Wir haben aber auch ein paar Wände, die sind ein bisschen leichtbaumäßig, da könnte das durchaus funktionieren, dass ich mit meinem Handy den Nagel in die Wand schlage. Am besten aber, wenn ich nicht die Seite von der Hülle nehme, sondern schön die Seite vom Display, ich habe hier kein Panzerglas drauf, ich würde mein Handy damit beschädigen. Wieso? Weil mein Handy nicht dafür gemacht wurde. Mein Smartphone, mein Handy ist nicht dazu gemacht worden, Nägel in die Wand zu schlagen, sondern eben dazu sollte ich einen Hammer verwenden. Das heißt, ich habe es zweckentfremdet, wenn ich das dafür einsetze. Und so ist es auch bei uns Menschen, wenn wir Menschen uns zweckentfremden, wenn wir Menschen plötzlich für eine Bestimmung leben, die nie unsere Bestimmung war, ein selbstgegebenes Ziel haben, was eigentlich nie Teil unserer DNA war, dann zweckentfremden wir unser ganzes Leben. Dann leben wir für etwas, wofür wir nie ausgelegt wurden, dafür zu leben. Und Gott, er ist unser Erschaffer, er ist unser Schöpfer und deswegen weiß er auch am besten, was gut für uns ist. Und ein Prediger, der sagt immer, als er noch jünger war, da hatte er das Ziel, glücklich zu werden. Aber er wusste auch, das Ziel sollte sein, Gott zu ehren. Und er hat sich immer gefragt, okay, ich muss mich jetzt für eines von beiden entscheiden. Bis er irgendwann mal verstanden hat, dass wir als Menschen dann am glücklichsten sind, wenn wir Gott am meisten die Ehre bereiten. Wenn wir nach dem leben, wozu wir geschaffen wurden, nämlich Gott zu ehren, dann wird uns das auch am glücklichsten machen, wenn wir dieses Ziel verfolgen. Also Gott zu ehren ist die Erfüllung unserer Bestimmung und ich lese den Vers jetzt nicht, wer das nachlesen möchte, der kann in Römer 1, 20 und 21 das nachlesen. Römer 1 ist ja dieses Kapitel, wo es darum geht, dass Gott die Ehre gebührt, dass wir ihn anbeten sollen und nicht irgendwelche Sachen und dass letzten Endes, wenn wir irgendwelche Sachen anbeten oder uns selbst, das immer ins Negative führt. Also Gott zu ehren ist die Erfüllung unserer Bestimmung und das zweite ist, Gott zu ehren bedeutet, wir geben ihm das, was er verdient hat. Gott ist unser Schöpfer. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und deswegen verdient er es, dass wir ihn anbeten. Die Bibel sagt dazu, er ist es würdig. Er ist es wert, dass er angebetet wird. Wenn jemand was gemacht hat, dann erkennt man diese Leistung oft an. Das sagt man, ja, du hast das gut gemacht. Wenn jemand irgendeine Sache gut macht, dann sagen wir natürlicherweise, ja, du hast das gut gemacht. Das ist toll, was du gemacht hast und das sollten wir bei Gott auch tun. Er hat uns toll erschaffen und deswegen verdient er es, dass wir für ihn leben, dass wir ihm Ehre geben. Und das Dritte ist, für Gott zu leben, das lohnt sich. Für Gott zu leben, lohnt sich. Wenn wir unser Leben mit einem egoistischen Lebensstil führen, wenn wir selbst uns immer wieder ins Zentrum stellen, dann merkt man irgendwann, dass man im Leben irgendwann nicht weiterkommt. Das funktioniert immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber es kann der Punkt kommen, dass irgendwann dann das Leben über einen zusammenbricht. Wenn man nämlich eben immer egoistisch lebt, dann kann das sehr schnell darin enden, dass man vielleicht irgendwann erfolgreich ist, dass man vielleicht sogar viel Geld hat, aber letztlich sitzt man alleine in einem Zimmer und ist völlig einsam. Weil wer sich nur um sich selbst dreht, der hat ja niemand anderen im Blick. Und das merken alle anderen, die mit uns zu tun haben. Da kann es sein, okay, ja, wir sind erfolgreich, aber keiner unserer Angestellten, nehmen wir an, man hat eine Firma, keiner unserer Angestellten mag uns eigentlich, weil man sich eben nie um seine Angestellten gekümmert hat, sondern nur um den eigenen Erfolg und darum, sich an seine Angestellten selber zu bereichern. Wenn wir uns nur um sich selbst drehen, dann werden wir andere Menschen ausnutzen. Dann werden wir andere Menschen nicht das Wohl der anderen im Blick haben, sondern unser eigenes Wohl. Und irgendwann kann es sein, dass alle Beziehungen, die wir mal hatten, dass sie alle zerstört sind und wir einsam und alleine sind. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, selbst wenn man sagt, okay, ja, jemand lebt egoistisch und bis zum Ende seines Lebens ist er relativ glücklich, dann stellt sich trotzdem die Frage, was kommt eigentlich nach dem Tod? Und da können wir mal zwei Verse lesen aus Psalm 73. Psalm 73 und ich lese die Verse 18 und 19. Ich finde diesen Psalm sehr schön, das ist ein Psalm von Asaf und er stellt sich die gleiche Frage. Der hat sich auch gefragt, wenn ich in die Welt hineinschaue, diejenigen, die Gott nicht nachfolgen, die gottlos sind, die einfach machen, was ihnen gefällt, die haben Erfolg. Denen geht's gut, die sind gesund, während er immer nur leidet. Also was soll das eigentlich? Und er hat mit dieser Frage gerungen, er hat Gott gefragt, Gott, was soll das? Dem geht's gut, aber ich lebe nach dir und ich leide und die Gottlosen, die kommen voran, denen passiert die ganze Zeit gute Sachen. Aber dann schaut er auf ihr Ende. Dann schaut er, was kommt eigentlich danach. Er denkt darüber nach, was ist mit den Gottlosen nach dem Tod. Den Menschen, die Jesus nicht kennen. Oder bei ihm, die Gott eben nicht kennen. Psalm 73, die Verse 18 und 19. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Mit anderen Worten, sie haben kein festes Fundament. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Also spätestens nach dem Tod, aber eben oft auch schon vorher, zerbricht so dieses ganze egoistische System. Weil wenn man einmal vor Gott steht, dann muss man sagen, da zählt das Ganze nicht, was man mit egoistischen Motiven auf sich selbst ausgerichtet erreicht hat. Sondern wenn man vor Gott steht, dann zählt nur noch das, was wir zu seiner Ehre gemacht haben. Wo wir Gott im Fokus hatten, was wir aus der Motivation gemacht haben, um Gott zu ehren mit unserem Leben, um etwas zu tun, was ihm Freude macht, das zählt am Ende, wenn wir vor Gott stehen. Und deswegen kann man sagen, es gibt für keine Investition dieser Welt höhere Zinsen als für ein Leben, das für Gottes Ehre gelebt wurde. Es gibt für keine Investition dieser Welt höhere Zinsen als für ein Leben, das für Gottes Ehre gelebt wurde. Wieso? Weil Gott uns das einmal belohnen wird. Gott gibt am Ende die Zinsen für ein Leben, was für ihn gelebt wurde. Und die Jünger fragen einmal, Herr, wir haben alles für dich verlassen, was kriegen wir dafür? Also das ist eine legitime Frage. Die Bibel spricht über Belohnung, die Bibel spricht über Lohn. Und Jesus sagt den Jüngern, ich sage euch, das, was ihr verlassen habt für mich, das kriegt ihr hundertfältig zurück. Also ihr kriegt das Hundertfache. Ich sag mal, wer noch was anlegen will oder so, und wenn man so denkt, darüber nachdenkt, 100%iger Gewinn, das ist eine gute Investition. Das gibt's heute nicht. Niemand sagt, wenn du 1 Euro investierst, kriege ich 100 Euro zurück. Und wenn ihr so ein Angebot habt, dann muss man sagen, okay, das ist mit Sicherheit Betrug. Also da würde ich nichts investieren. Aber bei Gott ist das so. Gott belohnt das und er hat die besten Zinsen. Also, wieso lohnt es sich für Gott zu leben? Das erste ist, ein Leben für Gott, zu Gottes Ehre ist das Einzige, was uns wirklich erfüllen kann. Nur wer zu Gottes Ehre lebt, der kommt auch geistlich voran und eben Gott belohnt uns. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen zu Gottes Ehre leben, dann ist ganz wichtig, was ist unser Trainingsfeld? Und das ist das Zweite, der richtige Fokus. Der richtige Fokus, er erfüllt uns, aber wir brauchen eben den richtigen Fokus im Alltag. Deswegen der zweite Punkt, der richtige Fokus im Alltag. Und hier finde ich 1. Korinther 10, Vers 31, finde ich sehr, sehr herausfordernd. Denn was haben wir nochmal gelesen in diesem Vers? Hier steht, ob du nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wann ihr ganz besonders danach fragt, Gott, was ist eigentlich dein Wille? Ich merke, bei mir ist das oft so, dass ich bei größeren Entscheidungen, bei größeren Problemen oder bei größeren Sachen, wenn es um irgendwas Größeres in meinem Leben geht, dass ich da schon danach frage, okay Gott, was ist eigentlich dein Wille? So, ist es wirklich Gottes Wille? So, bei mir ist es noch nicht so lange her, dass ich geheiratet habe, da war es dann so, dass ich wirklich gefragt habe, Gott, ist das wirklich dein Wille? Willst du das wirklich? Und dass meine Frau und ich das geprüft haben, ob wir Gott unseren Weg gemeinsam bestätigt oder nicht. Aber ich finde es spannend, 1. Korinther 10, Vers 31 legt da einen ganz anderen Fokus. 1. Korinther 10, 31 sagt, wenn wir ein Leben führen wollen, was Gott ehrt, dann müssen wir nicht erst bei den großen Entscheidungen anfangen. Dann müssen wir nicht erst bei den großen Fragen anfangen zu fragen, Gott, was möchtest du eigentlich von mir? Sondern wir müssen im Alltag beginnen. Wir müssen bei den ganz einfachen und simplen Sachen beginnen zu sagen, okay Gott, ich möchte dich in diesen ganz einfachen, simplen Sachen ehren, weil dann werden wir es auch in den großen Entscheidungen tun. Und der Vers sagt ja, ob ihr nun esst oder trinkt, also die ganz normalen, einfachen, alltäglichen Sachen, wir sollen essen und trinken zur Ehre Gottes und wenn wir das trainieren, jeden Tag, bei den ganz einfachen, simplen Sachen Gottes Ehre im Fokus zu haben, also das so zu machen, dass wir Gott Freude machen, dann werden wir es auch bei den großen Entscheidungen tun können. Und ich dachte, das passt sehr gut, wenn man das Bild vom Fußballer nimmt. Jetzt bei der WM, dann sieht man das. Wann beginnt ein Fußballer damit, sich Gedanken zu machen, wie kann ich ein gutes Spiel abliefern? Wenn es darum geht, für die Nation da zu sein, auf dem Feld abzuliefern, damit am Ende die Nation Weltmeister wird. Wenn es darum geht, für Deutschland gut zu spielen, wann beginnt das beim Fußballer? Und ich finde es spannend, beim Fußballer, das wurde jetzt auch wieder so in den Vorberichten betont, da beginnt das nicht, wenn er am Spieltag auf dem Platz steht. Dass gestern die Deutschen gewonnen haben, das war nicht irgendwas, was gestern Abend um 10 Uhr begonnen hat. Sondern das hat schon viel, viel, viel früher begonnen. Das hat Jahre vorher begonnen. Es beginnt nämlich Jahre vorher mit dieser Entscheidung, ich will wirklich mein ganzes Leben dem Fußball widmen. Und das bedeutet auch, ich schlafe und esse so, dass es dem Fußball dient. Wenn ein Fußballer sagt, es ist mir egal, was ich esse, ich lebe einfach mein Leben so, wie ich will, ich trainiere nicht, ich gehe jede Woche dreimal zu McDonald's oder zu einer anderen Fastfood-Kette oder hau mir jeden Tag Chips rein und dann möchte er für Deutschland spielen, dann sagt der Trainer nee. Und das wurde jetzt nochmal deutlich betont, dass selbst jetzt während der WM achten die Trainer darauf, dass die Spieler gut schlafen und vernünftig essen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten können sie keine Leistung abliefern, wenn das Spiel da ist. Ansonsten sind sie zu müde, sie sind nicht leistungsfähig, sie können nicht laufen, sie sind unkonzentriert. Also ein Spieler muss im Alltag entscheiden, ich treffe heute in den alltäglichen Dingen, auch bei denen geht es um Essen und Trinken, aber dann eben auch im Training, ich treffe da die Entscheidung, so zu leben, dass ich am Ende meiner Nation dienen kann, dass ich am Ende ein gutes Spiel machen kann. Und ich finde es immer wieder spannend, und die Bibel greift ja oft dieses Bild vom Sportler auf, wie viele Sportler bereit sind zu opfern, nur am Ende, um am Ende irgendeine Medaille umgehängt zu bekommen. Oder am Ende irgendeinen Pokal in die Luft strecken zu können. Und dieses Bild vom Sportler kann auch uns helfen. Wenn wir in den großen Momenten Gott Ehre bereiten möchten, in den Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, dann müssen wir damit im Alltag anfangen. Dann müssen wir bei den ganz simplen Dingen anfangen und sagen, okay Gott, ich möchte die Dinge so tun, dass ich dir damit Freude bereite. Und beim Essen und Trinken kann es sein, dass wir wirklich Gott ganz bewusst dafür danken. Dass wir sagen, danke Gott, dass ich mir dieses Essen, dieses Trinken leisten kann. Danke, dass du mich so beschenkst, dass ich genug zu essen habe, dass ich genug zu trinken habe. Und dass wir dann auch verantwortungsvoll mit unserem Essen umgehen, dass wir zum Beispiel so viel essen, dass wir sagen, ja Gott, ich mache dir damit Ehre, dass ich mich nicht überesse. Dass ich nicht zu viel esse, sondern dass ich so viel esse, dass es dir noch Ehre bereitet. Also dass es dir eine Freude ist. Und dass wir das im Bewusstsein auch tun, ja Gott, Gott ist letzten Endes der, der uns dieses Essen gibt. Das ist gerade für uns so ganz präsent, für meine Frau und mich, weil wir eine kleine Tochter eben haben, die ist jetzt anderthalb. Und da sagen wir vor jedem Essen, ja, jetzt möchten wir noch beten. Und wir legen Wert darauf, dass sie eben auch die Hände faltet und wir fangen nicht an zu essen, bis sie das macht. Und dahin kommt man, da wird es einem viel bewusster, weil wie argumentiert man das jetzt gegenüber seinem anderthalbjährigen Kind? Und wir machen es eben so, dass ich schon versuche, ihr viele Dinge zu erklären, weil sie viel mehr versteht, als man eigentlich denkt. Und dann sagen wir, ja, das Essen kommt von Gott. Und deswegen möchten wir Ihnen Danke dafür sagen. Also so ganz simple Wahrheiten werden bei uns in der Lebensphase ganz neu wichtig, weil wir es eben jetzt unserer kleinen Tochter Iliana erklären müssen. Und das heißt eben auch zur Ehre Gottes leben, wenn wir ihm im Fokus haben in unserem Alltag. Also wir sollen ein Leben leben zur Ehre Gottes und das beginnt eben im Alltag. Und das Dritte, was ist die Auswirkung davon? Ein Leben zu Gottes Ehre befreit. Ein Leben zu Gottes Ehre befreit. Das ist der dritte Punkt. Und jetzt kann man sagen, okay, wo kommt in 1. Korinther 10, Vers 31, wo kommt da die Freiheit vor? Habe ich irgendwie eine andere Übersetzung als ihr? Da steht ja eigentlich nur, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also da kommt eigentlich Freiheit nicht vor. Aber wenn wir andere Stellen betrachten, dann merken wir, dass Freiheit die Folge davon ist, wenn wir so leben. Wenn wir nämlich ein egozentrisches Weltbild haben, wenn wir uns um uns selber drehen, dann kämpfen wir für uns selber. Und da ist auch wieder der Fußball eine gute Illustration, weil wenn jemand im Fußball ein Einzelkämpfer ist, dann kämpft er immer nur für sich selbst. Dann kann es sein, dass eine Mannschaft haushoch gewinnt, aber wenn er selber schlecht gespielt hat, dann ist ihm das egal. Dann, weil er ja selber auf sich fokussiert ist, weil er ein Einzelkämpfer ist und sagt, ich habe aber schlecht gespielt. Oder wenn er nicht auf dem Platz spielt, weil der Trainer sagt, du warst zu schlecht. Wenn aber einer ein Teamplayer ist, ein Mannschaftsspieler, dann geht es ihm um die Mannschaft. Und eine Mannschaft, die wirklich eine Einheit ist, die siegt gemeinsam, aber die verliert auch gemeinsam. Das heißt, man freut sich gemeinsam, man freut sich, wenn es gut lief, aber man tröstet sich auch gemeinsam, wenn es schlecht läuft. Und dann kommt einer und sagt, hey, heute war nicht so dein Tag, aber komm, das nächste Spiel, da läuft es wieder besser, da gewinnst du. Oder im Training, wenn man eine doofe Aktion hatte oder wenn man nicht auf dem Platz steht, sondern ausgewechselt wurde, dann kommt einer an und sagt, hey, komm, nächstes Mal läuft es besser. Das ist eine wirkliche Mannschaft. Also es ist auch befreiend, wenn man nicht nur für sich selbst kämpft, nicht nur für die eigene Ehre, sondern die anderen im Blick hat. Und das gleiche Prinzip gilt auch bei Gott. Da möchte ich einmal ins Buch Daniel springen und da ganz kurz ein Beispiel, ganz kurz aufgreifen, wo das deutlich wird. Daniel 3, die Verse 16 bis 18. Daniel 3, die Verse 16 bis 18. Ein ganz bekanntes Beispiel. Hier geht es um die drei Freunde von Daniel, die kurz davor stehen, in den Feuerofen geworfen zu werden, weil sie dieses Bild von Nebukadnezar nicht anbeten. Und die sagen, die stehen hier vorm König und der König sagt so, ich gebe euch noch mal eine Chance, wenn ihr jetzt das Bild anbetet, dann kommt ihr nicht in den Feuerofen. Und dann lesen wir jetzt die Verse. Sadrach, Messach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Hier sind Sadrach, Messach und Abednego, die drei Freunde von Daniel, die sind bereit, ihr Leben zu riskieren. Die sind bereit, ihr Leben zu riskieren und zu sagen, okay, wir beten diesen Götzen nicht an und sind sogar bereit, dafür zu sterben. Und was befreit sie zu dieser Haltung? Was befreit sie dazu, selbstbewusst vom damals mächtigsten Mann der damaligen Welt zu stehen und zu sagen, König, wir befolgen deinen Befehl nicht. Und das war in Nebukadnezar, ich durfte mich dieses Semester damit beschäftigen, ich durfte das Buch Daniel unterrichten, das war anscheinend ein sehr aufbrausender Mensch. Das merkt man auch an seiner Reaktion. Er sagt, der Feuerofen muss 7-mal heißer. Das war ein richtiger Choleriker, würde man heute sagen. Ein Mensch, der schnell unter die Decke ging. Und trotzdem haben diese drei Männer, die völlig menschlich gesehen in seiner Hand waren, haben sie trotzdem diese Traute, ihm zu sagen, hey, wir beten deinen Götzen nicht an. Obwohl sie ganz genau wussten, der hat eine kurze Zündschnur, das kann uns den Kopf kosten oder eben wie hier, das bringt uns in den Feuerofen. Das, was sie dazu befreit hat, war, dass sie Gottes Ehre im Blick hatten. Sie sagen, wir dienen Gott, egal was es uns kostet. Wir dienen Gott, egal welche Konsequenzen das hat. Egal, wie das Ganze hier ausgeht. Wir möchten Gott dienen. Und sie wussten ganz klar, Gott kann uns retten, aber er kann es auch nicht tun. Was das Ergebnis ist, das haben sie völlig Gott überlassen. Aber sie haben gesagt, wir dienen Gott. Und das ist die Freiheit, die wir bekommen, wenn wir wirklich Gottes Ehre im Fokus haben, dass wir dann auch sagen können, okay Gott, ich möchte das tun, was dir Ehre macht. Aber was daraus wird, das Ergebnis, das ist völlig dir überlassen. Das können wir in deine Hand legen, das müssen wir dann, dafür sind nicht mehr wir verantwortlich, sondern dafür ist dann eben Gott verantwortlich. Also wie das Spiel am Ende ausgeht, das ist Gottes Sache, wenn wir zu seiner Ehre leben. Und es kann sein, ja, dass Gott uns Erfolg gibt, dass wir vielleicht auch Frucht sehen dürfen, das heißt, dass Menschen vielleicht sogar durch das, wie wir leben, zum Glauben kommen, aber es kann auch sein, dass Gott das nicht schenkt, dass wir ein Leben zu seiner Ehre führen, das aber jetzt mal sichtbar keine Auswirkung auf unser Umfeld hat. Aber wir dürfen sagen, gut, das ist nicht unsere Sache, sondern das legen wir völlig in Gottes Hand. Wenn wir für uns selbst kämpfen, dann kämpfen wir wirklich für uns selbst, aber wir kämpfen dann eben auch alleine. Aber wenn wir für Gottes Sache unterwegs sind, wenn wir für ihn kämpfen, wenn wir ganz konkret uns auch bei ganz alltäglichen Dingen immer wieder fragen, okay Gott, was möchtest eigentlich du? Wie kann ich so leben, dass es dir Freude macht? Dann dürfen wir wissen, dann kämpfen wir mit Gott auf unserer Seite. Und Gott ist das beste Teammitglied, was wir haben können. Also, ich wünsche uns, und ich habe da selber noch sehr viel zu lernen in dem Bereich, weil ich selber noch viel zu viel immer wieder auch auf das schaue, was eigentlich mir gut tut oder worauf ich gerade Lust habe. Deswegen, ich wünsche uns, dass wir unseren Blick verändern lassen durch Gott, dass wir Gott auch darum bitten, dass er unseren Blick verändert, dass wir wirklich ihn im Fokus haben, weil das Einzige ist, was uns wirklich erfüllt und auch, weil es uns befreien darf, weil wir dann nicht mehr für uns selber kämpfen, sondern bei Gott dann für uns kämpft und weil wir wissen dürfen, wir dürfen ganz getrost das Ergebnis ihm überlassen. Also der richtige Fokus im Alltag, das ist der, der uns befreit, und der richtige Fokus ist der Fokus aufs Zentrum, auf Gott selbst. Amen.